Nun möchte ich die zwei letzten Vorträge dem Ziel dieser ganzen Sache weihen, dem Ziel, wozu das alles, wozu das alles, wohin führt das alles? Und wohin führt das alles? Es ist genau dieselbe Frage. Wohin führt die Welt? Wohin führt mein Leben? Wohin, wo ist das Ziel meines Lebens, meines Daseins? Und hier wiederum werden wir konfrontiert mit dem Problem, dass wir leider unser kurzes Leben viel zu sehr ins Auge fassen, nämlich das, was heute, morgen, die nächsten 5 Jahre oder 2 Jahre oder das nächste Jahr geschieht und nicht in der Lage sind, ein klein bisschen weiterzuschauen, wenn diese 15, 15, 20 Jahre endlich dann beendet sind oder 30 oder 40 oder 50 oder 100, je nachdem, wie lang sein soll. Und dann eben, dass dann eben das Ziel da ist. Das ist die Stunde unseres Todes, das ist die Stunde, wo das Wort des Credo, des unseres Glaubensbekenntnisses eben Realität wird. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten und seines Reiches wird kein Ende sein. Seht, und wir müssen eben die ganze MI und auch die Botschaft unserer lieben Frau von Fatima, wie auch alle anderen Botschaften, Erscheinungen in diesem Lichte sehen. Weshalb haben wir gefragt, kommt Maria, um uns zu helfen? Aus demselben Grund, warum Christus kam, um uns zu erlösen. Ist beide ergänzt sich, um eben uns den Weg zu ebnen, damit wir sicher zum Ziel gelangen. Nun, was ist es, ein Wanderer, ein Pilger, der nie daran denkt, was für ein Ziel er hat? Er vergisst es, er hat es nicht vor Augen. Das, was ich vorhin gesagt habe, der goldene Palast, der ihnen verheißen ist mit dem allergrößten Glück. Daraufhin sollten unsere Augen fixiert sein. Auf dieses alles durchdringende Licht, welches einst für die Seligen zur Teilnahme am unausschöpfbaren Licht des göttlichen Lebens wird. Das ist das Ziel. Dafür sind wir da. Die Wiederkunft Christi und sein Gericht, das ist der Ausdruck seiner Königsherrschaft. Dann wird seines Reiches kein Ende sein. Dann ist die Pilgerschaft vorüber. Dann sind die Kämpfe vorüber. Dann ist das Ganze hin und her und diese letzten Schlachten, wo der Teufel alles versucht, um alles zu gewinnen, alles vorüber. Noch eine Weile und das alles wird für uns Vergangenheit sein, genauso wie in diesem Augenblick. Ein Problem, das du vor 15 Jahren hattest, das dir den Kopf zermürbte, heute fast gar nicht mehr schon daran denkst oder eigentlich schon längst vergessen hast. Ja, das ist wichtig. Nun müssen wir aber wissen, dass Jesus Christus, dass unser Herr Jesus Christus, dass Gott eben die letzten Zeiten unter die Fahne, unter die Herrschaft Mariens stellte. Er möchte der Welt noch einmal zeigen vor dem Ende, wer sie ist. Und er möchte zeigen, sie ihre ganze Herrlichkeit, die wir aber auch kosten werden, wenn am Ende der Welt eben die Königin voll Herrlichkeit, Maria, aufscheinen wird in unvergänglichem, ewigen Strahlen. Was sie übrigens jetzt schon ist, für jene, die in der triumphierenden Kirche sind. Maria nimmt als Königin an Christi Herrschaft teil. Und wisst ihr, was das ist? Das jüngste Gericht, das einst kommen wird, für alle, für jeden Einzelnen, das ist nichts anderes als die Königin, die aufstrahlt im ganzen Leben, in der ganzen Welt, in allem, 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 was Maria immer und je getan hat. Das letzte Gericht, das jüngste Gericht, zeigt nicht nur alle Sünden, allen Menschen, alle Sünden, die je ein Mensch begangen hat vor der ganzen Welt. Vielleicht zu unserer Schande, aber wenigstens zu unserer Verdemütigung. Und auch zum Preis der Barmherzigkeit. Ich brauche keine Angst zu haben, wenn am jüngsten Gericht alle meine Fehler, Sünden und Nachlässigkeiten, deren es unzählige sind, wie der Priester bei jedem Offertorium übrigens sagt, wenn das plötzlich allen bekannt wird, dann habe ich keine Angst. Ihr sollt es ruhig sehen, was ich für ein Trottel war. Aber ich würde dann sagen, dann im letzten Gericht, dann werden sie sagen, siehste, das war der. Ja? Nee, im Gegenteil. Wenn wir gerettet werden, wird es nur ein Anlass sein, um die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes zu preisen, der ein solches Nichts, so ein Elend und so einen Trottel eben es geschafft hat, noch zum Himmel zu bringen. Die Barmherzigkeit Gottes will ich in Ewigkeit bloß singen. Also brauchen Sie keine Angst zu haben. Seien Sie wie der Augustinus, der sich freut in seinen Bekenntnissen, alle seine vergangenen Sünden bis zu den schlimmsten einfach hier hinzulegen, um die Barmherzigkeit Gottes zu preisen. Und kein Mensch wird an der großen Heiligkeit unseres heiligen Augustinus zweifeln, weil er mal ein etwas litterliches Leben geführt hat. Genauso wie der heiligen Magdalena. Also bitte keine Angst in diesem Sinn vor dem jüngsten Gericht. Aber wir müssen auch ein bisschen den positiven Punkt sehen. Wir sehen das Jüngste, so, oh je, die werden alle Menschen werden alle sehen, was ich je getan habe. Was ist denn das? Unmöglich. Nein, es ist eine Seite, natürlich, aber das ist die Barmherzigkeit. Natürlich für diejenigen wird es zur Schande für ewig, die nicht die Barmherzigkeit Gottes gewollt haben und Gott widerstanden haben. Und was wird im letzten Gericht klar, wo alles Verborgene ans Licht kommt? Da wird auch das Gute Verborgene ans Licht kommen. Und dann wird vor allen Dingen sichtbar werden, meine lieben Freunde, am letzten Augenblick, wo die irdische Pilgerfahrt und die Welt zu Ende gehen wird und das ewige Ziel erreicht wird, dann wird sichtbar werden, wie viel jeder von uns ihr verdankt. Nicht wahr? Das letzte Gericht wird ein strahlender Triumph Marias werden über den Teufel und das Böse. Ein sichtbar werden ihrer fürbittenden Allmacht und ihrer grundlosen Barmherzigkeit für dich und für mich, für die ganze Welt. Das letzte Gericht, da sollten wir uns richtig darauf freuen. Gut, ich krieg dann nochmals am Schluss eine aufs Dach. Ist ja recht so. Ich habe es ja verdient, um die Barmherzigkeit Gottes zu mir zu bringen. Aber meine Königin, meine Mutter, die Herrin, die so viel getan hat und kein Mensch weiß, wie viel sie getan hat, dann werde ich endlich sehen, wie es wirklich war. The true history, die wahre Geschichte, das kommt dann raus, nicht? Gut. Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Blick zum Ende hin immer wieder werfen. Und eine Sache kommt uns hier ganz besonders eben zu Hilfe. Die besondere Auszeichnung der Immaculata, ihre Rolle am Ende, wenn alles dem Ende, dem Ziel zugeht, das trifft übrigens zu in unserem Leben, nicht in einer besonderen Betrachtung des Endes der Welt. Es gibt so viele Menschen, die Angst haben vom Ende der Welt. Dein Ende der Welt ist die Stunde deines Todes, dann ist Ende der Welt für dich da. Dann interessiert es nicht mehr, ob irgendwann mal irgendeiner kommt und dein Land zusammenschießt oder irgendwas anderes tut oder eine Atombombe kommt oder der vierte und der fünfte Weltkrieg einschafft. Dein Ende der Welt ist der Augenblick, wo du vor dem Richter stehst. Und alles andere ist nicht interessant. Auf das muss man sich vorbereiten. In allem, was du tust, habe vor dir das Ziel, wofür du bist, für diese Stunde des Hinübergangs von der Zeit zur Ewigkeit. Und gerade dort, am Ende deiner Welt und meiner Welt, hat die Mutter Gottes, die Königin, unsere liebe Frau, die Immaculata, das unbefleckte Herz, eben diese Verheißungen gesprochen. Warum? Sie hat sie besprochen, weil sie in dieser Stunde, in der Stunde unseres Todes, unseres Absterbens, in dieser heiligen Stunde hat sie die größte Rolle zu spielen. Denn was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und deiner Seele Schaden leidest? Was nützt es, wenn du die ganze Welt dich herumläufst und alles Mögliche tust und in der letzten Stunde versagst? Und damit die letzte Stunde nicht versagt ist, deshalb noch einmal, die Andacht zum unbefleckten Herzen, die vielen Ave Marias, die wir beten, und gerade dieses dauernde Bitten, jetzt und in der Stunde unseres Todes, diese Stunde, das ist das Wichtigste, da sei bei mir, da bitte für uns, da steh mir bei. Und wenn die Mutter Gottes nun ihre Verheißungen gibt, oft gibt es also eine falsche Vorstellung von den Verheißungen Mariens. Es ist für viele Menschen gleichsam, wie soll ich sagen, eine Art Versicherung, nicht wahr? Eine Sicherheitskiste, so, wenn ich jetzt also diese Liste abfertige und dann kriege ich das, ja? Weil die Mutter Gottes verhießen hat. Und dann gibt es verschiedene Verheißungen und das ganze katholische Leben von verschiedenen Leuten ist, so, jetzt am Schluss kriege ich, so, wenn ich das tue, dann kriege ich das. Hä? Also, die Birgitta-Gebete, also hier, mein Heil ist schon mal abgesichert, das Heil meiner nächsten Freunde, weil es ja verheißen ist. Was gibt's jetzt da noch? Fatima, aha, okay, also, dass ich die nächste Versicherung noch komme und auf diese Weise. Aber das ist kein christliches Leben. Und viele Leute leben praktisch, die machen das nur wegen solcher Verheißungen. Wir sollten es gerade umgekehrt sehen. Denn gerade diese Verheißungen, die Maria ihren treuen Kindern gewährt, die werfen ein besonderes Licht auf die Vorsehung Gottes, die durch diese außergewöhnlichen Versprechen das Wohlgefallen Gottes andeuten, welches er an Maria hat. Diese Verheißungen übrigens werden dann nur erfüllt, wenn sie mit Herz und Geist und voll erfüllt werden, nicht nur mit dem Plappern der Lippen. Wenn sie die Birgitta-Gebete beten, nur einfach damit sie die Verheißungen kriegen und nichts dabei denken, und dann Amen und dann Schluss und sie haben das Material abgebetet, dann haben sie die Verheißungen bitte nicht. Denn die Verheißung besteht im Gebet und nicht im Lippengeplapper. Und das Gebet ist immer ein Gebet, wo das Herz dabei ist. Und da niemand von uns sagen kann, ich habe voll mit allem Herzen gebetet, kann niemand von uns absolut sicher sein, ob diese Verheißung auch wirklich am Ende zu uns zutrifft. Das ist ganz wichtig, damit Sie nicht meinen, das ist ein Automatismus. Ich werfe ein paar Münzen oben rein und dann kommt die Zigarette unten raus. Nicht? So geht's nicht. Oder die Verheißung. Und die ist schon mal abgelegt. Das wäre ein ganz falsches Verständnis unseres katholischen Glaubens. Das muss man auch mal sagen. Nun, die großen Verheißungen sind auch der beste Beweis des Willens Gottes, die herausragende Bedeutung der Mutter Gottes, seines Meisterwerkes vor aller Welt zu zeigen. Er sagt, sie, ich liebe meine Mutter so, dass ich ihr gewähre, so viel für ihre Kinder zu tun, wie sonst niemand. Die außergewöhnlichen Dinge. Unter allen Gnaden gibt es nun eine, die kein Mensch verdienen kann und die immer ein Akt reiner Barmherzigkeit Gottes ist, nämlich die Gnade der Beharrlichkeit bis ans Ende, dass wir treu bleiben bis ans Ende. Das kann nur Gott schenken, dass sich kein Mensch kann sich dessen versichern und das ist Glaubenslehre. Das kann man nicht. Wenn nicht einmal das heiligste Leben auf Erden und alle Opfer aller Menschen zusammengenommen diese Gnade verdienen können, dann stehen wir mit Staunen vor der Tatsache, dass Gott gerade diese größte Gnade der Immaculata gleichsam zu eigen gegeben hat. Das hat er geschenkt. Er macht die Beharrlichkeit in der letzten Stunde gleichsam abhängig von meiner Treue zur Immaculata. Und mit noch größerem Staunen müssen wir feststellen, dass Maria diese allergrößte Gnade mit großer Freigebigkeit verschenkt. Es braucht manchmal nur einer kleinen, ehrlichen Geste unsererseits, um sie zu empfangen. Und diese Geste ist nichts anderes als die Hingabe an Maria. Diese Geste, das ist das unser Herz. Ich gebe mich dir hin, Maria, und versuche das zu leben. Ich meine, da, wenn Sie jetzt das alles sehen, von uns wird wirklich für ein solches Übermaß an Herrlichkeit und von ein solches Übermaß an Barmherzigkeit, uns aus diesem Loch herauszuziehen und uns für Sie unsere unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten und Beleidigungen einfach so zu verzeihen, da haben wir doch praktisch nichts zu tun. Diese kleinen, mickrigen Akte, die der Herrgott und die Mutter Gottes von uns verlangt. Ich meine, das ist so nichts, dass man sich fast schämen muss. Und dann ist es noch zu viel. Zum Beispiel, mit den Tagen des Skapuliers unter lieben Frau vom Berge Karmel ist die Verheißung verbunden. Wer in diesem Habit stirbt, wird von den Flammen der Hölle bewahrt werden. Und wer dazu noch einige kleine geistige Übungen macht, wird am Samstag nach dem Tod von den Qualen des Fegfeuers erlöst werden. Ähnliche Verheißungen gibt die Mutter Gottes denen, die den heiligen Rosenkranz verehren. Zum Beispiel offenbart sie dem seligen Alanus de Ruppe, die Seele, die vertrauensvoll durch meinen Rosenkranz die Zuflucht zu mir nimmt, geht nicht verloren. Alle, die andächtig den Rosenkranz beten und dabei die Geheimnisse betrachten, werden vom Unglück nicht niedergebeugt und vor einem unvorhergesehenen Tod bewahrt werden. Sind sie in Sünden, so werden sie die Gnade der Bekehrung erlangen. Und dieselbe Gnade verspricht das unbefleckte Herz Mariens in Fatima. Nicht. Wir haben das schon gesehen und wir haben diese großen mystischen Worte betrachtet. Wer diese Andacht zu meinem unbefleckten Herzen pflegt, dem verspreche ich das Heil. Und dann die berühmten Blumen, nicht? Oder wenn sie sagt, verspreche ich Ihnen in der Stunde des Todes mit allen Gnaden für das Heil Ihrer Seele beizustehen. Wenn Sie nun wissen, dass im Augenblick des Todes das letzte Gericht, das eigene persönliche Gericht, da bist Gott und du ganz allein. Niemand wird bei dir sein. Hier verspricht die Mutter Gottes dabei zu sein. Welch ein Trost, wenn ich nicht alleine vor Gott stehe mit meinen armseligen Sünden vor dem göttlichen Gericht, sondern habe die Advokatin, Advocata Nostra, bei mir, weil sie es versprochen hat. Aber nur dann, wenn ich ihr Kind bin und wenn ich ihre Bitten auch erfülle. All das wird nur dann geschehen, wenn die Mutter Gottes eben nicht tausenderlei von, wenn ich so sagen, Praktiken bekommt, sondern diese kleine Geste, aber die ist wesentlich und die vergessen wir meistens, diese Geste der Hingabe, diese Geste, wo die Mutter Gottes von mir erwählt wird und sagt, ich will. Und ich bin wieder gefallen, habe vielleicht sogar eine Todessünde getan und bin sofort in den Schlund geraten oder ausgerutscht, wirklich blöd ausgerutscht. Aber ich raffe mich sofort auf, werf mich hier zu Füßen nieder und bekräftige noch mehr als zuvor. Aber ich will, ich lass dich nicht. Meine Händchen sind aus deinen Händchen geglitten, aus meiner Bosheit und Dummheit. Und ich bin wieder hingefallen und sofort gehe ich zurück. Bitte Mutter, nimm meine Händchen wieder und steh wieder auf. Dies ist der Wille. Das ist, was die Mutter Gottes verlangt, nur das. Dies ist das Wenige. Und die kleinen Gebete oder die kleinen Ausdrücke, die ich habe, zum Beispiel die Andacht zum unbefleckten Herzen, diese 2, 3 Gebete vom ersten Samstag und das alles, was damit befunden ist, ist eigentlich nur ein Ausdruck eben von dessen. Das Ende der Zeiten, meine lieben Freunde, das Ende meines Lebens ist doch eigentlich ein bisschen anders zu betrachten im Licht der Immaculata. Und hier sollte ein anderer Mythos, ein Mythos dieser Welt zerschlagen werden. Der Mythos dieser Welt ist, natürlich, weil diese Welt nur das Leben hier auf Erden schätzt, dieses lange, herrliche Leben, dieses Paradies auf Erden, das leider irgendwann aufhört, tut man den Augenblick des Todes so weit wie möglich aus sich rausschieben. Früher hat man den Toten mitten bei den Gläubigen gehabt, heute wenn der Tote, wenn jemand stirbt, wird er sofort entsorgt und irgendwo hingebracht, wo ihn niemand sieht, am besten gleich verbrannt und alles wird diskret gemacht, dass man bloß so wenig wie möglich an diese Tatsache des Todes denkt. Es wird einfach weggewischt. Ist alles nur Jugend, alles schön. Niemand möchte an diese Stunde denken. Aber was ist denn dieses Ende des Lebens? Das Ende meines Lebens? Das Ende der Zeiten? Es ist doch das Ende der Verbannung. Wir leben in einer Verbannung. Wir singen sie immer. Wir sind in einem Exil. Wir sehnen uns nach der Heimat. Wir sind Pilger und Fremdlinge. Wir lechzen danach, zum Vaterland zu gelangen. Sind das bloß Worte? Sind das bloß Floskeln? Dann wird sich der Herr über Leben und Tod auf den Wolken des Himmels zeigen. Und das wird recht bald sein. Und daran müsst ihr glauben. Wir müssen das vor Augen haben. Die Kirche aber lehrt uns, dass Maria ihre treuenden Kinder dem kommenden Herrn zufügt. Wir beten es jeden Tag. Und nach diesem Elende zeige uns Jesus die gebenedeite Frucht deines Leibes. Und in der Lesung vom Herz-Maria-Sühne-Samstag, wer mich findet, der findet das Leben und schöpft das Heil des Herrn. Das hat ein sehr, sehr hervorragender Theologe, den ich sehr schätze, der Pater Josef Dillersberger, ganz wunderbar geschrieben. Wenn also der große, der furchtbare Tag des Zornes, Dies Irae, Dies Illa, anbricht, dann werden auch wir diese letzte große Gnade für die ganze Welt ihr zu verdanken haben. Seine erste Ankunft hat sie vorbereitet und von ihr ist ausgegangen die Bereitung der wenigen anderen Menschen, die davon wussten. Josef und Johannes, Elisabeth und Zacharias. Auch die zweite Ankunft wird niemand anderer vorbereiten. Sie muss uns helfen, denn es ist noch immer ihr Sohn, der da kommen wird. Sie wird ihn zum zweiten Mal der Welt schenken, diesmal zur vollen Erlösung und zum letzten Triumph. Nicht mehr zum Kreuz und Leiden, denn dann hat die Verbannung der Kinder Evas ein Ende. Sie kehren heim, die Tränen dürfen endlich versiegen. Wenn du also ermüdet bist von dieser irdischen Pilgerfahrt, wenn die Tränen zu groß, zu intensiv werden, wenn das Kreuz zu schwer zu scheinen wird, dann denk doch einmal ein klein wenig, in einer Weile, eine kleine Weile noch, dann kommt schon der Lohn, dann kommt die Ewigkeit. Es geht so schnell vorbei. Der Gedanke an den Himmel, an die Ewigkeit hat nicht wenige eben die Kraft gegeben, die schwersten Lasten zu tragen. Nun lasst uns ein wenig blicken in diese Herrlichkeit des Himmels. Was ist der Himmel? Was ist der Himmel? Wir wollen in den Himmel. Der Himmel ist das Ziel. Und die Erreichung dieser ewigen Seligkeit ist all der Grund und das Ziel. Warum und wofür all das geschieht? von der Menschwerdung unseres Herrn bis zu seinem Kreuz und alle Erscheinungen unserer lieben Frau und insbesondere des Herz Jesu, des Herz Mariens, die MI, alles, alles, alles. Der heilige Maximilian schreibt auch so oft, was sein Lieblingslied ist, das berühmte O ciel, O ciel, O ciel, j'irai la voir un jour. Das ist zum Himmel, zum Himmel, zum Himmel, dort werde ich sie eines Tages sehen. Zum Himmel, zum Himmel, zum Himmel, dort ist meine Heimat. So ist es. Und das singt er im KZ. Das singt er da, wo er die Leute vorbereitet auf die Ewigkeit. Die ewige Anschauung der göttlichen Herrlichkeit. Die Flamme der Liebe, der nun keine Hindernisse entgegenstehen. Was ist geworden? Die Kinder Mariens. Die Kinder, die versucht haben, hier sie nachzuahmen, mehr und mehr ihre Ikonen zu werden. Ihre Kopien sind nun gleichsam ihr angeglichen. Ihr unbeflecktes Herz hat unsere armen, seligen Herzen durch ein langes oder kurzes Leben und vielleicht ein langes oder kurzes Fegfeuer gereinigt und ihrem Herzen gleichgemacht. Unsere Herzen pochen dann in Unbeflecktheit und Reinheit. Das wird einmal sein. Genauso wie jede arme, armselige, ältere Person, wenn sie sich im Spiegel betrachtet und sagt, du bist schon eine alte Schachtel, dann könnte sie sagen, ja, irgendwann mal wird diese Jugend wiederkommen. Das ist eine sehr große Freude. Das wird auch so sein. Und noch viel, viel schöner als je zuvor. Ihr werdet die Schönheiten der Schönheiten sein, ohne dass ihr es überhaupt merkt. Gut. Aber das Wichtigste ist ja, dass die Seele ist der Immaculata angeglichen. Und dann gibt's keine Hemmungen und Schatten mehr. Und das ist unsere Antwort. Seht, das, was wir auf Erden jetzt anfangen wollen, was die MI uns lehrt, der heilige Maximilian mit den Rittern der Immaculata, ist, dass wir auf dieses überschüttende, barmherzige, liebende Herz Mariens antworten wollen. Gott gibt uns so viel, so unsagbar viel, jedem Augenblick. Alles, was wir sind und haben, alles, was wir brauchen. Und die Mutter steht uns bei und verlässt uns nie und ist so unsagbar wunderbar mit uns. In jeglicher Hinsicht, in jeglicher Situation, selbst in der schlimmsten, sie verlässt uns nicht, hilft uns ausstehen, führt uns bis zu den Höhen der Heiligkeit. Und unsere Antwort, das ist unsere kleine Hingabe, unser Hingabeakt, unsere Conversio, unsere Reparatio, wie wir gesehen haben. Unsere Hingabe ist, dass wir versuchen, eben auf ihre Bitte zu antworten, auf ihre Bitte, dass wir doch ein wenig Werkzeuge sind und die Brücken bauen zu den armen Menschen, damit sie Gott finden und die Mutter Gottes. Und diese Rückkehr zu Gott findet im Himmel ihre Vollendung. Die Reaktion auf die Aktion der Gottes. Gott liebt und ich darf ihn dann wiederleben als Antwort. Das ist das Ziel. Und was ist unsere Antwort? Die ewige Antwort auf das Wort Gottes an uns. Was ist im Himmel die Antwort auf das immerwährende Geben der göttlichen Liebe in der Herrlichkeit? Hier auf Erden werden wir das nie fassen. Aber wenn unsere Seelen im Himmel so voll werden, dass wir kaum atmen können, dass diese Herrlichkeit Gottes uns so absorbiert, dass wir nicht mehr an uns denken können, so wunderbar es ist. Und trotzdem, seht, was wird dort sein? Jetzt schon, sagt der heilige Paulus, werden wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden, wenn wir das heiligste Herz Jesu in uns aufnehmen durch Maria. Aber dann werden wir sehen Gott, wie er ist. Dann werden wir das, was wir noch nicht spüren und sehen, plötzlich gewahr werden. Und dann fragt der heilige Maximilian, und die Immaculata, wer wird sie im Himmel sein? Und er antwortet, wir bleiben immer und überall ihr Eigentum, auch im Himmel. Denn wo sie ist, da ist auch unser Platz. Nicht wegen unserer Verdienste, sondern deshalb, weil wir das Eigentum der Immaculata sind. Auch im Himmel bleibt Maria die Mittlerin aller Gnaden, also des ganzen göttlichen Lebens. Deshalb dürfen wir sagen, dass unser himmlisches Glück, das ewige Geschenk der unendlichen Liebe Gottes ist in und durch die Immaculata. Da wird noch einmal in allergrößter Größe ihre Rolle sichtbar. Im Himmel ist die Immaculata der Raum, das Heiligtum, das unendliche Licht, in dem Gott alles in und unterbrochen schenkt. Und in ihr und durch sie ist Gott uns alles. Deshalb nennen wir sie ja nicht nur Königin der Erde und des Weltalls, sondern sie ist die Königin der Engeln und Heiligen, die Königin des Himmels und die Königin der ganzen göttlichen Liebe. Nun, wenn wir ein klein wenig betrachten, was der Himmel ist, und das ist das, was wir lernen müssen, meine Lieben, je mehr wir mit unserem Herzen, wie der heilige Paulus sagt, quesosum sum sapite, mit unserem Kosten dort sind, wo eben unser Schatz sein soll, dort wird unser Herz sein, aber unser Schatz ist im Himmel. Meine Mutter, die Immaculata, thront im Himmel und wartet auf mich, ihre Augen ununterbrochen auf mich wenden, mich einladen, komm, komm, komm. Und dann sage ich, ja, ich komme. Wann darf ich kommen? Komme bald. Noch ein bisschen Höhenflug oder noch ein bisschen Gipfelbesteigung. Noch ein paar Jährchen, vielleicht noch 50 Jahre, machen noch 100, ist egal, aber das ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Aber ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Aber komm. Oh Mama, Mamusha, ich wollte so gerne bei dir sein. Ja, hier ist der Platz für dich bereitet, mein Kind. Und ich habe so viel, unendlich viel mehr noch dir zu geben, als ich je auf Erden dir geben konnte. Warum? Weil unser Fassungsvermögen auf Erden so winzig ist. Unser Fassungsvermögen auf Erden ist an unseren Leib, an unsere Dimension gebunden, die halt hier am Ende dieses Fingers aufhört und nicht weitergeht. Vielleicht bis zum Ende der Augen, das ist hier an dieser Wand beendet. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Aber im Himmel werden diese Grenzen fallen. Da wird unser Herz weit wie die Ewigkeit. Deshalb sagt der heilige Thomas von Aquin, die Seele des Menschen ist codamodo omnia, das bedeutet in gewisser Hinsicht alles. Und das ist sehr schön. Und der heilige Johannes sagt, wenn wir Gott schauen, wie er ist. Verstehen wir? Jetzt können wir nicht Gott schauen und leben. Unsere armen Augen würden so geblendet werden. Mensch, wenn du nicht mal der kleinen Sonne hier eine Minute ins Gesicht gauen kannst, ohne blind zu werden. Was erst derjenige, der die Sonne und das ganze Weltall aus nichts mit einem einzigen Wörtchen geschaffen hat. Und wir werden schauen, wie er ist. Das ist es. Dann wird sichtbar werden, wer wir in den Augen Gottes sind. Und um von diesem Geheimnis nicht völlig geblendet zu werden, wisst ihr, dass Gott uns eine besondere Energie geben muss im Himmel, damit wir es überhaupt aushalten. Damit unsere Konstitution kräftig wird, um eben dieses Übermaß an unendlichem Glück eben auszuhalten und nicht daran buchstäblich zu sterben. Und das nennt man in der heiligen Theologie das Lumen Gloriae, das Licht der Glorie. Es ist ein Licht, welches das Licht der Vernunft und unseres Glaubens unendlich übersteigt. Dieses Licht der Glorie, das befähigt uns, Gott zu sehen, wie er ist, uns ertragen zu lassen, im Grenzenlosen des göttlichen Lebens zu leben. Seht, und von wem bekommen wir diese Gnade? Diese große Gnade, da ihr unser Herz gleichsam weitet. Diese große Gnade besteht ungefähr darin, dass bisher waren wir in der Lage, zum Beispiel nur unsere Grenzen zu sehen. Dieses Licht befähigt uns, überall alles zu sehen, was je auf der Welt geschieht. Unsere Augen sind gleichsam überall. Wir könnten in diesem Licht im gleichen Augenblick überall auf der Erde sein. Aber das ist noch zu wenig, um dieses übernatürliche Licht, dieses Lumen Gloriae zu beschreiben. Dieses Lumen Gloriae würde uns befähigen, in die Seelen zu schauen. Jede Seele eines Menschen bis zur Tiefe zu durchdringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Alles zu kennen, alles zu wissen, was je in der Welt geschehen ist, geschehen wird. Und noch mehr, denn das Lumen Gloriae will uns nicht nur befähigen, alles, was es je im Kosmos gegeben hat, zu durchdringen, mit Wissen und Klarheit und erfüllen und besitzen, sondern denjenigen, der diesen ganzen Kosmos mit einem Wort geschaffen hat, mit einem Satz, mit einem Gedanken. Das heißt, wir werden so geweitet werden in unserer Intelligenz, in unserem Willen, in der Liebeskraft unseres Herzens, dass wir nicht die geringste Ahnung haben. Und dann noch einmal, was ich gesagt habe von der heiligen Theresia. Wenn du also hier auf Erden Gott dieses kleine Gefäß vorbereitet hast, dann wird Gott auch dieses Gefäß unendlich vergrößern. Aber doch, dass es im Vergleich zu dem, der das Gott gebracht hat, ebenso klein wird wie das. Deshalb, das Lumen Gloriae wird es alles weiten, aber im Maße dessen, was wir am Ende unseres Lebens für Gott getan haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer schauen, dass wir eben für Gott so viel wie möglich tun. Was wird unser großes Leid sein am Ende unseres Lebens? zu sehen, dass wir so viele Augenblicke unseres Lebens für die Ewigkeit vergeudet haben und geschwänzt haben, dass wir eben nicht getan haben, einfach vergeudet und einfach verloren haben. Selbst wenn wir nicht unbedingt schwer gesündigt haben, das wird unsere Trauer sein. Hätte ich doch nur ein bisschen mehr gemacht, hätte ich in jedem Augenblick doch durchgehalten, diesem kleinen Opfer, und nicht davongelaufen. Wie viel größer wäre nun die Ehre im Himmel? Wie viel mehr Seelen würden sich mir zu Füßen werfen und würden sagen, dank dir bin ich gerettet. Denk an den heiligen Johannes Bosco und diese eine Seele gerettet, eben durch dieses kleine Stoßgebet. Was wird so eine große Überraschung im Himmel sein? Nun erst einmal dieses Lumen Gloriae. Versteht? Wenn aber Maria die Gnade in Fülle besitzt, dann wird sie auch diese Gnade uns anbieten. Wer mich findet, findet das Leben und schöpft das Heil vom Herrn. Dies sind die Allusionen der Heiligen Schrift, wenn sie spricht von der Mutter Gottes. Aber dieses Lumen Gloriae, dieses Licht ist, wie wir immer sehen, nicht nur Schau, nicht nur Schau Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit, sondern noch viel mehr Liebe ohne Ende. Da die ganze Liebe Gottes und die ganze Liebe der Schöpfung sich in diesem Herzen der Immaculata vereinigt hat, dadurch, dass Maria die Braut des Heiligen Geistes ist, das heutige Fest, dann besteht die ewige Seligkeit auch in der unendlichen und höchstmöglichen Teilnahme an der Liebe ihres unbefleckten Herzens. Jetzt kann die Mutter Gottes das tun, was sie in Tui sehen. Jetzt kann sie im Himmel ganz ihr Herz deinem Herzen schenken. Und das wird ihre größte Freude sein und dein größter Dank. Vater, sagt der Herr, die du mir gegeben hast, ich will, dass dort, wo ich bin, auch sie bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Wo aber ist Christus? Beim Vater, aber auch immer eins mit der Mutter. Das ist wichtig. So, und dann denk daran, dass nicht nur deine Seele heimkehrt in diese Herrlichkeit, sondern auch dein armseliger Leib, der jeden Tag ein bisschen älter wird und jeden Tag ein bisschen mehr schmerzt. Okay? Denn dieser Leib darf auch an den Schönheiten der Ewigkeit teilnehmen. Versteht? Und das wird sein am Ende der Welt, also bei der Auferstehung des Fleisches. Seht, und jetzt müssen wir eben sehen, die Königin, siehe da, ein neuer Himmel und eine neue Erde, sagt der heilige Johannes. Und dieser neue Himmel und die neue Erde besteht eben im Glorienkönigtum Jesu Christi und Marie. Und seht, da verstellen wir das Wort am Ende der Heiligen Schrift. Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und er entrückte mich im Geist auf einen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herniederstieg in der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz gleicht einem kostbaren Stein. Einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn ihr Tempel ist der Herr. Gott, der Allherrscher, das Lamm. Die Stadt bedarf weder des Sonnen noch des Mondes, dass sie scheinen in ihr, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden ihrem Lichte einhergehen. Man wird die Herrlichkeit und Kostbarkeit der Völker zu ihr bringen. Nichts Gemeines wird eingehen in sie und niemand, der Gräuel begeht und Lüge, sondern nur jene, die eingeschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Und jetzt kommentiert der heilige Ludwig Maria Grünemann vor, diese Stadt, welche die Menschen am Ende der Welt finden werden, um sich zu bekehren und ihren Hunger zu sättigen nach der Gerechtigkeit. Diese Stadt ist die allerheiligste Jungfrau, genannt vom Heiligen Geist, die Stadt und Wohnung Gottes. Diese Gedanken sollten unsere Herzen besonders in unseren dunklen Stunden durchdringen. Was du uns alles versprochen hast, Maria. Und sie hat es uns versprochen. Ich werde dich nie verlassen. Sei treu bis in den Tod. Renn nicht aus meiner Hand. Lass deine Finger nicht aus meiner Hand gleiten. Ich halte dich fest. Da brauchst nur diesen starken Willenssack und die vielen Stoßgebete, von denen ich gesprochen habe. Und noch eine kleine Zugabe in dieser unendlichen Herrlichkeit im Himmel. Stell dir einmal vor, wenn du ein treuer Ritter der Immaculata warst. So, jetzt hast du angefangen, zum Beispiel morgen oder schon eine Weile her. Und jetzt wird dein Leben ein Leben umgeordnet oder ein bisschen dieses neue Lebensgesetz hineingebracht. Du wirst dein ganzes billiges, banales Leben genauso weiterführen, wie der Heiland in der Werkstatt und die Mutter Gottes im Haus 30 Jahre geschafft hat. Du wirst genau dasselbe tun und ganz langsam eben dein Leben eben weiterführen. Aber in deinem Herzen ist ein Brand. In deinem Herzen ist dieser Wille. In deinem Herzen ist die Hingabe zur Immaculata. Und als Ritter der Immaculata führst du ihrem unbefleckten Herzen eine Seele nach der anderen zu. Du wirst immer mehr sagen, gleichsam mit dem Rhythmus deines Herzens, wo immer du hingehst, Tag und Nacht, wenn du aufwachst, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Oder irgendein anderes Stoßgebet. Oder wenn du möchtest, dass Jesus Christus siege, viva Christo Rei, es lebe Christus der König, durch Maria. Ja? Regnum Christi per Regnum Maria. Sie können auch auf Lateinisch sagen oder auf Chinesisch in jeder anderen Sprache auch. Der Herrgott versteht die Sprachen besser als ihr. Gut. Und dann, wenn das so geschieht, diese vielen Stoßgebete, die gleichsam zur gleichen Natur werden, wenn man sich daran gewöhnt. Und dann wird der Mensch klar und sieht es alles im richtigen Sinn. Und dann in deinem Leben die vielen Opfer und kleinen Leiden und großen, die sowieso alle da sind, alle eins nach dem anderen aufgeopfert, hingegeben. Ich geb's zum Heil der Seelen zu deiner Ehre. Und so ist man Ritter geworden, praktisch immer in allen Situationen. Und dann habe ich sogar vielleicht die Talente, die der Herrgott mir gegeben hat, überlegt. Jedenfalls, das Leben hast du so verbracht. Und dann, meine liebe Freunde, und dann kommt einmal der Tag, wo du eben in diesem Moment aufgenommen wirst, in die Freude deines Herrn, weil du in kleinen Dingen treu geworden bist. Großes werde ich dir geben. Tritt ein in die Freude deines Herrn. Und auf einmal kommen auf dich zu unsagbare Gruppen von Menschen. Eine, zwei von allen Völkern, Stämmen und Nationen schauen dich an in unsagbarer Liebe und Dankbarkeit und sagen dir, du, dank dir, dank deinem Opfer, dass du am 15. Mai um 20.44 Uhr gebracht hast, dass du trotz deiner Müdigkeit dem langweiligen Pater trotzdem zugehört hast. Dieses kleine Opfer hat mir den Himmel bewirkt. Weil du am 15. Mai am Abend nicht einschlafen konntest und dich nicht aufgeregt hast und die Zeit hattest, einen extra Rosenkranz zu beten. Schau mal, hier ein kleines Dorf hier. Wir kommen alle zu dir. Du hast dieses Dorf in den Himmel gerettet. Und dann wirst du überraschen, wann habe ich das alles getan? Und das ist es, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und diese geringsten Dinge, wenn ein Glas Wasser aus Liebe zu Gott nicht vergessen wird in der Ewigkeit, wie der Heiland sagt, was erst ein kleines Gebet und Opfer. Und wenn dann die Scharen dieser Menschen zu dir kommen, das werden deine besten Freunde sein, nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern alle Ewigkeit. Die werden nicht aufhören, dir zu danken, dich mit größter Liebe zu umgeben, dir tagtäglich Tausende von den schönsten paradiesischen Blumen zu Füßen legen und nicht wissen, wie sie danken können. Denn dank deines kleinen Stoßgebetes hast du so viele Menschen gerettet. Welche Freude im Himmel. Das ist überhaupt unfassbar. Weißt du, was hier auf Erden ein wahrer Freund ist? Einer, auf den du zählen kannst, der dir treu ergeben ist, der dir immer für alles dankt. Ist ganz kostbar. Die werden, einer schon und alle anderen zusammen, noch viel, viel mehr Freunde sein im Himmel. Und dann sieht man, was man alles Gutes tun kann mit diesen kleinen Nichtsen auf Erden. Natürlich wirst auch du mit Sicherheit in einer Gruppe sein, wo er plötzlich entdecken wirst, dass es hier eine Seele gegeben hat, irgendein Mensch gegeben hat, der irgendwann mal vielleicht deine Urgroßmutter oder irgendjemanden, den du dann kennenlernen wirst, vielleicht auch gerade deine Nachbarin, auf die du immer geschimpft hast, oder weiß ich was alles, das weiß man im Himmel, und auf einmal wirst du vor diesen stehen, Mensch, dass ich die Kurve geschafft habe, das darf ich dir verdanken. Dann darfst auch du dieser Person für ewig in Liebe und Dankbarkeit zugegeben sein. Und so gibt es im Himmel nur ein einziges Geben und Empfangen. Wir alle verdanken alles eben allen. Und so wird der Himmel dann sein. Obwohl das nur eine kleine, wie die Heiligen sagen, akzidentelle Glorie sein wird und Herrlichkeit, ist es doch sehr schön, wenn man einmal eben die Früchte eines solchen Apostolates sehen darf. Es gibt nichts Schöneres, als an sowas zu denken. Also ich freue mich schon auf den Himmel, wenn ich mal einem, dem Mann oder der Frau oder der Dame oder der Oma, keine Omas mehr im Himmel, aber einfach dann sagen, Mensch, dank dir brate ich nicht in der Hölle, sondern darf jetzt den Heiland anbeten für alle Ewigkeit. Ich warte richtig drauf. Ich bin gespannt, wer das ist. Hä? Gut, ihr seht, diese Gedanken lassen unser Herz weit werden. Und dann hat man auf einmal gar keine so Angst mehr, wenn man jetzt rauskommt. Das alles geht ja so schnell vorbei. Und die Immaculata ist dort, wartet schon, Himmel ist bereit, die Pforten des Himmels sind geöffnet, weit, noch eine kleine Weile. Und jetzt hier auf Erden kommt sie mit ihrem ganzen, wie ich sage, im himmlischen Hof, mit allen ihren Gnaden und in jedem Augenblick alles dir zu schenken, was du brauchst. Fürchte dich nicht. Ich bleibe bei dir. Ich vergesse dich nie und ich lasse dich nie allein. Ich verlasse dich nie. Denk daran, mein unbeflecktes Herz wird immer deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt, zu diesem Himmel, den wir immer wieder betrachten möchten.